Der Kunstmarkt hat wieder einmal etwas Neues aufgetan, etwas, was jung, wild, bunt, malerisch sein soll, und er hat daraus eine Bewegung gemacht, deren Künstler nun mit dem Etikett Junge Wilde herumlaufen und in aller Munde sind. Begonnen hatte es in Italien, mittlerweile haben die Deutschen in der ihnen eigenen Weise die sogenannte Junge Wilde Malerei erobert. Ausstellungen in Hülle und Fülle, Ausstellungen, die Aufsehen erregen und immer auch Medienereignisse sind. Nach der jüngst zu Ende gegangenen Documenta in Kassel, die viel Wildes zu bieten hatte, präsentiert nun Berlin als aktuellste Inszenierung die Zeitgeistausstellung. Kunsttheoretiker und nahezu alle progressiv-dynamischen deutschen Menschen sind begeistert. Das muss Gründe haben. Diesen Gründen für die freudige Rezeption einer im Augenblick alles beherrschenden Kunstrichtung ist Uta Brandes nachgegangen.
Die offenbar wichtigsten, weil am häufigsten gebrauchten Wörter heißen subjektiv, spontan und sinnlich. Weil die Kunstrezipienten Begriffe wie Subjektivität, Spontaneität und Sinnlichkeit irrtümlich schon selbst für den Ausdruck von Subjektivität, Spontaneität und Sinnlichkeit halten, als Gegenpol zu Theorien nämlich, können sie unbeschwerter reden und schreiben. Wenn also Kunst plötzlich spontan, subjektiv und sinnlich aussieht, muss man als Betrachter oder Schreiber auch nicht mehr so verkrampft analysieren. Erleichterung macht sich breit. Was aber wirklich dahinter steckt, ist das heimliche Entzücken über das Farbenfrohe, über die Fixierung des Ortes, Kunst ist in die Leinwand zurückgekehrt, über die Wiederentdeckung von Sujets gegen das Abstrakte. Und man hat endlich wieder Inhalt, Metaphern, Symbole, latente Aussagen, sowie die gute alte Bezeichnung solcher Kunstprodukte, das Œuvre, Werke, nichts als Werke.
Eine kleine terminologische Einführung in die wichtigsten neuen deutschen Wörter. Zitiert nach den gegenwärtigen Kunsttrend- und Ausstellungsmachern, also Rudi Fuchs, Documenta 7, Christos Joachimides, New Spirit in Painting und Zeitgeist, Wolfgang Max Faust, Hunger nach Bildern und vieles andere. Erstens, Adjektive. Kreativ, individuell, persönlich, intensiv, faszinierend, frisch, subjektiv, wuchernd, beispiellos, existenziell, heftig, expressiv, frei, polymorph, vielgesichtig, spannungsreich, spontan, wild, sinnlich, latent, hässlich, irritierend, sensibel, anziehend, paradox.
Sieht man sich die Hilf- und begrifflose Begrifflichkeit der über junge Malerei Schreibenden an, wird mindestens zur sinnlichen Gewissheit, dass solche Hilflosigkeit nicht nur in den Wörtern, sondern wohl schon in den Köpfen existiert. Allein die gewaltige Kumulation bestimmter Adjektive, jener nämlich, die Atmosphäre einfangen sollen und ihren Gegenstand, auf den sie sich richten, längst verloren haben, demonstriert die Beliebigkeit, zugleich aber auch die Unsicherheit der Kritiker im Umgang mit Material. Man lasse mal Adjektive wie existenziell, spannungsreich, expressiv, beispiellos, faszinierend, sensibel und so weiter auf der Zunge zergehen und suche sie mit der besonderen Kunstform, von der die Rede sein soll, zusammenzubringen. Was herauskommt, ist Matsch, matschige Wörter, die überhaupt keinen Gegenstand je treffen. Sie sind in ihrer Beliebigkeit über alles zu stülpen und tauchen entsprechend in hundertfachen Rezensionen auf, ob es sich nun um Musik, Architektur, Poesie, Theater, bildende Kunst handelt.
Zweitens, Psychologie. Gefühl, Auftauchen von Verdrängtem und Verborgenem, Blick auf Wünsche und Bedürfnisse, das Innere, Eintauchen in Assoziation, Traum und Fantasie, Imagination, Individualität, Subjektivität, Gebrochenheit, Selbsterfahrung, Vision, Irrationales, Bild und Ich, Symbolmodus, Identität, Intersubjektivität, Selbstentdeckung, Kunst als Form der Verführung, erotische Kunst ohne sexuelle Verengung, Obsessionen, sich einbringen.
Schon die Surrealisten, die profundere Kenntnisse der Psychoanalyse gehabt haben als die heutigen Ästhetikspezialisten, mussten eingestehen, mit ihren ästhetischen Experimenten gescheitert zu sein. Das waren Versuche, durch spontanes Malen, sogenannte Cadavre exquis, oder Schreiben, Écriture automatique, das Unbewusste, das Verdrängte und die Träume zu Papier zu bringen. Statt zu ihren Träumen, zum Unbewussten oder Spontanen vorzudringen, waren sie aber der eigenen Konventionalität und dem Klischee vom Unbewussten aufgesessen. Und wer da meint, Spontanität und Subjektivität verwirkliche sich darüber, dass man mal ganz spontan so ist, wie man eigentlich ist, der läuft zielstrebig in die Selbstbild- und Weltbildfalle spätkapitalistischer Gesellschaft. Ich zitiere dazu Friedrich Heubach, den Kölner Psychologen und Kunstkenner.
Nichts stellt sich spontaner ein als das Gewohnte. Nichts ist sich und gibt sich unmittelbarer als das Selbstverständliche. Zu glauben, dass sich Neues, Unterdrücktes oder Alternatives in Spontaneität entbindet, heißt doch wohl, die Rechnung ohne die Verdrängung, ohne den Widerstand des Konventionellen und ohne die Gewalt der Regel zu machen. Sich in seinem Selbst verwirklichend, setzt man doch nicht sich als Subjekt, sondern seiner Sozialisation ein Denkmal.
Man könnte auch Freuds Traumdeutung lesen.
Drittens, Politik und Soziales. Zugleich dafür und dagegen, produktiv anarchisch, kein Anti, sowohl als auch, vom Ich aus Gemeinschaft schaffen, Öffnung in Gemeinschaft, beispiellose Radikalität, wuchernde neue Mitte.
Und noch etwas lässt die Kunstkonsumenten aufatmen und verhalten jubeln. Die als sinnlich, spontan, subjektiv und so weiter hypostasierten Werke entbehren, so meinen jedenfalls die darüber sich Äußernden, der Eindeutigkeit politischer Parolen, die der Kunstkritiker Wolfgang Max Faust Teilen der von ihm sogenannten entsubjektivierten, avancierten Kunst der 70er Jahre unterschieben möchte. Klarerweise steht die malende Freiheit besser da als jene Kunst, die, laut dem Urteil der Kunsttheorie, mit Rigorosität, Ausschließung, Analyse, kurz mit Dogmen arbeitet. Endlich ist die olle Politik, die noch von den 68er-Ideen geprägt war, ist der Kopf oder das Rationale aus der Kunst raus. Der Malerei sei es gedankt, wir haben wieder eine künstlerische Mitte, ein sowohl als auch und das dazwischen. Oder man kann das auch mit Christos Joachimides, der gerade die Zeitgeistausstellung organisierte, als den Sieg des Traditionellen über das Progressive sehen. Wobei das Traditionelle in Wirklichkeit viel progressiver als das Progressive ist. Letzteres ist nämlich das eigentlich Traditionelle. Tatsächlich ist nämlich alles viel gesellschaftlicher und kritischer, als es wirkt. Aber es ist zum Glück in der Mitte, und das ist ja ganz zeitgemäß.
Viertens, Linguistik. Bildsprache, Chiffren, latente Aussage, chiffriertes Sprechen, Sprachen moderner Kunst, Bilder als Mitteilung, Misstrauen in allgemeines Sprechen, sprachloser Sinn.
Nun wird gegenwärtig schon so viel über das Phänomen Malerei resoniert und sinniert, dass ich mich frage, warum den Malern in ihren Bildern auch noch Poesie und Geheimsprache abverlangt wird. Chiffriertes Sprechen, latente Aussage, Mitteilung. Das alles soll laut den Kunstkennern auch da sein. Und wo? Auf, hinter, vor, neben den Bildern? Es soll offensichtlich in den Bildern sein, dann nämlich, wenn der Rezipient diese hinterfragt. Wohinter gefragt werden soll, führt der Kritiker den übrigen Betrachtern vor, die das sogleich verstehen, weil sie das schon immer gefordert haben und spätestens, seit auf den Bildern keine erkennbaren Gegenstände und Menschen mehr waren, aggressiv reagierten. Es geht um die Bedeutung, darum, was der Künstler meint, welche Aussage dahinter steht. Und so entpuppt sich unversehens das Linguistische als ein existenziell-philosophisches Seelenproblem. Es geht um Tiefe als eine Dimension, die Erfahrungen aufreißt, die weit unter die Oberfläche der Alltäglichkeit wie des wissenschaftlichen Diskurses reichen, weil sie eindringen in Begriffsferne und in den sprachlosen Sinn. So Wolfgang Max Faust. Besonders den Deutschen kann es nie tief genug sein, weil sich das nach was Höherem anhört und zudem jeder seine eigene Seele in alles hineininterpretieren kann. Ernst Bloch beschrieb gerade das als Banalität der Tiefe und der Musiker Ferruccio Busoni nannte das schon 1906 so. Die Tiefe wird zur Breite und man trachtet, sie durch Schwere zu erreichen. Breitgetretener Quark also.
Fünftens, Philosophie. Selbstmögliches, das eigene, Individuum, Sinn, Daseinsgrund, Suche nach der Beziehung des Ich zu sich selbst, menschliches Sein, das Private, Aufklärung und Gefühl.
Die Kunst, auf die heute unbekümmert Begriffe wie Ich, Identität, Daseinsgrund und dergleichen mehr projiziert werden, hat hoffentlich andere Qualitäten, als in den Wörtern, mit denen sie belegt wird, zum Ausdruck kommt. Denn diese Begriffe entsprechen nun überhaupt nicht dem Zeitgeist, sondern sie entstammen einer Zeit, in der das Bürgertum zu ökonomischer Macht und ideellem Selbstbewusstsein fand, also etwa im 18. Jahrhundert, dem Zeitalter der Aufklärung. Die Entwicklung, ein selbstbewusstes Ich zu denken, die historisch mit der Descartes'schen Erkenntnis des Ich bin, ich denke eingeleitet wurde, brachte zwar die Möglichkeit, sich aus dem Bannkreis bloßer Natur oder bloßen Schicksals zu lösen, war verbunden mit einer Umwälzung gesellschaftlicher Bedingungen, ergab im Resultat allerdings nur eine Umschichtung der Machtverhältnisse und eine neue unterdrückte Klasse. Der freie Bürger mühte sich, seinem Ideal des Weltbürgers, Citoyen, zu entsprechen, kam aber de facto über den Stadtbürger, Bourgeois, als Inkarnation des kapitalistischen Prinzips nicht hinaus. Der Bürger war mit sich und dem Kapital auf dem Rücken anderer identisch, Selbstverwirklichung als geistige, moral-ethische Kategorie, wie sie von Philosophen und Künstlern erhofft wurde, hatten die Bürger sich selber verwehrt. Geistige Werte aber werden ja gerade immer dann heftig beschworen, wenn man die materielle Profitmaximierung oder die ökonomische Krise verdecken will. Nicht umsonst fordern heute die Großunternehmer materielle Unterstützung für sich und finanzielle Mäßigung oder gar Opfer von den Arbeitern, trotz steigender Aktienkurse. Und ebenso wenig umsonst appelliert unsere neue Regierung an unser moralisch-sittliches Empfinden. Geld allein mache auch nicht glücklich und schon gar nicht den Daseinsgrund menschlicher Existenz aus. Das Geistige ist das Erstrebenswerte und kostet schließlich nicht so viel. Sehen wir uns also zum Beispiel neue Kunst an und lassen uns von der Welle der Erhabenheit ergreifen, um individuell kreativ unser Selbstmögliches in irritierend faszinierende Identität unseres menschlichen Seins sensibel, spannungsreich und beispiellos expressiv visionär einzubringen. Wir sind eben ein Volk der Dichter und Denker. Edle Einfalt, stille Größe.